Haben Sie in letzter Zeit eigentlich mal was gewonnen? Also ich meine da jetzt nicht einen Toaster oder einen Akkuschrauber für 29,95. Ich dachte der eher an was Großes. Haben Sie überhaupt schon mal was richtig Großes gewonnen? So ein Gewinn, das ist ja eine ganz feine Sache. Normalerweise muss man sich ja immer erstmal ordentlich abmühen, ja manchmal richtig abplagen, bevor man sich was Schönes gönnen kann. Das will verdient sein, heißt es. Aber bei so einem Gewinn ist das anders. Genuss pur, völlig ohne Mühe. Und dann so ein richtig großer Gewinn, das ist schon schön. Wobei, um die Frage beantworten zu können, müssten wir ja erstmal definieren, was groß ist. Etwas, das für mich groß ist, muss es für Sie ja noch lange nicht sein. Wie auch immer, in unserem heutigen Predigttext geht es um einen Mann, der davon überzeugt ist, dass er einen ganz großen Gewinn gemacht hat. Den Gewinn seines Lebens. Der Predigttext steht in Philipper 3, die Verse 7 bis 11. Das ist aus einem Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christi gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Paulus ist hier emotional sehr angefasst. Ein paar Verse vorher bezeichnet er seine Gegner als Hunde, die eine andere Auffassung vertreten. Die vertreten eine Auffassung, die Paulus früher selber vertreten hat. Und zwar vehement und mit allem Nachdruck. Und heute bezeichnet er seine frühere Auffassung als Schaden, als Dreck. Und das Wort Dreck, das steht da auch nur, weil viele Bibelübersetzer der Auffassung waren, dass manche Worte einfach nicht in einen erbaulichen Sonntagmorgen-Gottesdienst gehören. Weil eigentlich wäre das Wort Scheiße deutlich näher am Originaltext. Wir hätten Paulus vermutlich gesagt, und vielleicht haben das auch die Philipper gedacht, lieber Paulus, wir halten eine ganz andere Form des Miteinanders für angemessen. Du redest sehr polemisch, so gar nicht wertschätzend und erst recht nicht konstruktiv kritisch. Und deshalb bitten wir dich jetzt in aller Eindringlichkeit, im Interesse eines guten Miteinanders, nach anderen sozial reversiblen und etwas empathischeren Formen des Gespräches zu suchen. Aber Paulus, der an anderer Stelle sagt, ich werde den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche und ich verbiege mich, soweit es geht, wenn es hilft, Menschen für Jesus zu gewinnen, der würde sich davon an dieser Stelle nicht abhalten lassen. An dieser Stelle ist ihm das Wort ist jetzt ja eh gefallen, scheißegal. Es muss ihm hier also enorm wichtig gewesen sein. Es muss wirklich um viel gehen, wenn er sich zu diesen Worten hinreißen lässt. Und das war ja nun nicht in einem unüberlegten Moment, in einem hitzigen Streitgespräch. Nein, er hat das sogar schriftlich festgehalten. In einem Brief an die Gemeinde in Philippi. Und bei so einem Brief, da guckt man ja noch mal hin, ne? Ob das wirklich so bleiben kann. Aber Paulus wollte, dass das so bleibt und hat nichts geändert. Worum geht es hier eigentlich? Was war das für ein Gewinn, den Paulus, nachdem er Jesus kennengelernt hat, nur noch für Schaden und Dreck erachtet? Und was, bitteschön, hat das mit den Philippern zu tun? Damals gab es in den jungen Gemeinden heftigen Streit. Meist entstanden die christlichen Gemeinden ja zunächst im jüdischen Umfeld, in oder bei den Synagogen, die es damals schon rund ums ganze Mittelmeer gab. Und mit der Zeit kamen dann immer mehr Nichtjuden, die sogenannten Heidenchristen, zu diesen Gemeinden dazu. Und viele der Juden waren nun der Meinung, also das mit diesem Jesus, das ist eine ganz feine Sache. Es könnte aber auch nicht schaden, nein, es wäre sogar sehr gut, wenn diese Heidenchristen auch die jüdischen Rituale wie die Beschneidung oder die Speisegesetze einhalten würden. Denn schließlich seien die ja bitteschön auch biblisch und doch auch von Gott gegeben. Und Paulus, der ja auch Jude ist, der diese Regeln strengstens eingehalten hat wie kaum ein anderer, der auch sehr stolz darauf gewesen ist, der sagt, nein, nein, das ist scheiße. Nun werden Sie vermutlich denken, der damalige Streit ist jetzt so ungefähr 2000 Jahre her und interessiert heute wirklich keinen Menschen mehr. Mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Vielen Dank, dass Sie dennoch bis jetzt sitzen geblieben sind. Ja. Im Übrigen werden Sie sich vielleicht auch fragen, ja, ist das denn jetzt so eine Katastrophe, wenn man das ein oder andere Speisegebot beachtet? Ich meine, heute gibt es doch auch Vegetarier, Veganer, Trennkostesser. Das tut doch keinem weh. Ja und nein. Was man isst oder auch nicht isst, ist, glaube ich, für das Seelenheil relativ egal. Hauptsache schmeckt. Hier muss es aber vermutlich um sehr viel mehr gegangen sein. Sonst hätte sich Paulus nicht so aufgeregt. Hier geht es auch nicht um etwas, das vor 2000 Jahren gelöst worden wäre. Hier geht es um etwas, das die Menschheit, Sie, mich, bis heute begleitet. Ist quasi brandaktuell. Mein Geschichtslehrer, der gute Herr Schwenke, der hat mir einmal beigebracht, dass es einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen Anlass und Grund. Dass man da sehr genau hinschauen muss. Der Grund, das ist die Ursache, die Quelle. Der Ort, an dem sich Spannungen bilden, an dem Emotionen entstehen. Der Anlass, das ist der Ort, an dem sie erkennbar zum Vorschein treten. Der Anlass für den Ersten Weltkrieg zum Beispiel war die Ermordung des österreichischen Erbprinzen in Sarajevo. Der Grund lag viel tiefer. Es war der jahrzehntelange Streit zwischen Deutschland und Frankreich um Gebietsansprüche. Der Wunsch Englands, die Vormachtstellung auf den Weltmeeren zu behalten und sich nicht von den Deutschen abluchsen zu lassen. Die diplomatische Isolation Deutschlands und Österreich-Ungarns und sicher noch einiges mehr. Hätte es diese Gründe nicht gegeben, wäre die Ermordung Ferdinands ein tragisches Einzelschicksal geblieben. Ohne größere Folgen. Aber mit diesen Gründen wurde es der Anlass zum ersten weltumspannenden Krieg auf dieser Erde. Man muss also sehr genau hinschauen. Die Frage von Beschneidung und Speiseregeln oder sonstigen jüdischen Ritualen war nicht der Grund. Es war nur der Anlass. Was Paulus hier so auf Zinne gebracht hat, war der Grund, der hinter diesem Anlass steckt. Der Grund war das dem Menschen zutiefst innewohnende Bedürfnis, seinen Gott oder seine Götter durch Einhalten von Regeln gnädig zu stimmen. Sich Gottes Gnade zu verdienen. Das ist es, was Paulus so aufregt. Jesus ist doch auf diese Welt gekommen mit einer klaren Botschaft. Gott liebt dich, so wie du bist. Und er zahlt einen unglaublich hohen Preis dafür, um dir nahe sein zu können. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und nun sagen die Philipper, na wer weiß, ich verdiene mir mal lieber sicherheitshalber ein bisschen dazu, damit es auf jeden Fall auch reicht. Das heißt doch nicht weniger, als Gott nicht wirklich zu vertrauen. Sich nicht der Liebe Jesu Christi anzubefehlen, sondern lieber auf die eigene Leistungsfähigkeit zu vertrauen. An dieser Stelle redet Paulus nicht mehr moderat oder partnerzentriert und schon gar nicht im Konjunktiv. Da sagt er, das ist scheiße. Das macht alles zunichte, wofür Jesus gekommen ist. Und ich fürchte, dass das ein Thema ist, das auch uns heute betrifft. Die Anlässe mögen sich in den letzten 2000 Jahren geändert haben. Der Grund bleibt leider immer der gleiche. Wir vertrauen der Gnade Gottes eben doch nicht so ganz. Besser etwas dazu verdienen. Wie viele religiöse Rituale, auch in unseren Kirchen, sind eigentlich nur so zu erklären? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Ich habe mir mehr als einmal anhören müssen, was ein Christ tut und was ein Christ nicht tut. Was bitteschön ist das denn anderes als Leistungsgerechtigkeit? Jesus hat ja einmal gesagt, wer mit mir lebt, der wird Frucht bringen. Vielleicht geht es Ihnen ja manchmal so wie mir, dass Sie sich fragen, ja, welche Frucht bringe ich denn eigentlich? So ein selbstkritischer, reflektierter Ansatz ist ja eigentlich was sehr Schönes, etwas Wertvolles. Und oft läuft ja wirklich was in unserem Leben schief, das zu ändern gut wäre. Man muss aber auch schon aufpassen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen dann quasi mit aller Gewalt und allen taktischen Finessen und dass manche Gemeinden mit den neuesten Managementtechniken Früchte quasi mit der Brechstange produzieren wollen. Das wirkt dann oft sehr gekünstelt, ist letztendlich zutiefst egoistisch und vor allem ist es lieblos. Was ist das denn anderes als Leistungsglaube? Denn im Kreuzestod Jesu und der dadurch bewirkten Errettung nicht traut, der mehr sehen will. Jesus hat doch nicht gesagt, dass der mit ihm lebt, Früchte produzieren muss, sondern dass er Früchte tragen wird. Und zwar nicht aus eigener Anstrengung, sondern durch die Nähe Jesu. Er hat übrigens auch nicht gesagt, dass wir diese Früchte zwangsläufig sehen werden. Mag sein. Kann ja aber auch ebenso gut sein, dass ein Leben ganz viele Früchte trägt und die oder der Betroffene davon gar nichts mitbekommt. Natürlich würde ich es total klasse finden, wenn dieser Saal hier, den wir extra erweitert haben, immer prall gefüllt wäre. Aber wenn nun in 5 Jahren in Ratzeburg nur noch 1.500 Menschen wohnen und sich hier sonntags regelmäßig noch ganze 6 Personen treffen würden, ja, dann ist das so. Solange hier die Liebe Jesu verkündigt wird, die Befreiung, die er durch seinen Kreuzestod erkauft hat, solange ist es ein guter Ort, an den es sich zu kommen lohnt, egal wie das drumherum aussehen mag. Das ist das, was Paulus bewegt. Letztlich verteidigt Paulus hier nicht mehr, aber vor allem auch nicht weniger, als die Freiheit, die Jesus Christus uns teuer erkauft hat. Aber Freiheit ist ja auch eine Herausforderung. Dietrich Bonhoeffer, viele kennen ihn sicher, hat einmal gesagt, in konkreter Verantwortung handeln heißt in Freiheit handeln. Ohne Rückendeckung durch Menschen oder Prinzipien. Selbst entscheiden, selbst handeln und für die Folgen des Handelns eintreten. Prinzipien und Gebote, die haben ja etwas sehr Verführerisches. Sie machen das Leben so schön einfach. Gebot gehalten, gut. Gebot nicht gehalten, schlecht. Viele Gebote gehalten, sehr gut. Viele Gebote nicht gehalten, sehr schlecht. Fertig. Wir ahnen schon, vielleicht ist das etwas zu einfach fürs Leben. Jetzt kommt dieser Jesus daher und sagt, nein, nein. Das mit den Geboten ist ein bisschen anders gedacht. Die sind nur Orientierungshilfe. Aber sie sollen niemals Maßstab eures Handelns sein. Der Maßstab eures Handelns soll die Liebe sein. Und da sagt er dem reichen Jüngling, du hast zwar alle Gebote gehalten, aber das reicht nicht. Gib dein Geld den Armen, denn denen hilft es und dich nimmt es doch nur gefangen. Und da geht er hin und übertritt die Sabbatgebote, um Menschen zu helfen. Und macht deutlich, Gebote sind nur ein Orientierungsmaßstab. Manchmal ist es wichtig, sich darüber hinwegzusetzen. Und manchmal reichen sie einfach nicht aus. Im Prinzip sagt er nichts anderes als in konkreter Verantwortung handeln, heißt in Freiheit handeln. Ohne Rückendeckung. Durch Menschen oder Prinzipien. Selbst entscheiden, selbst handeln und für die Folgen des Handelns eintreten. Und doch verfallen wir immer wieder darauf, auch in unserer Kirche, auch in unserer Gemeinde, Gebote für uns und andere aufzustellen, die das Leben so schön überschaubar und so schön einfach machen. Sehen Sie aber, Jesus hat uns nicht zu einem einfachen Leben eingeladen, sondern zu einem Leben in Freiheit berufen. In der westlichen Welt reden wir ja viel von der Bedeutung der Freiheit, vom Wert der Freiheit und wie wichtig sie uns ist. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht nur die wenigsten den Wert von Freiheit wirklich erkannt haben. Betrachten Sie die christliche Kernbotschaft doch mal aus folgendem Blickwinkel. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, den Weg bis ans Kreuz gehen lassen, unendlich gelitten und gezahlt, damit wir leben können. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir das annehmen und damit leben können. Und selbst an dieser Stelle sagt er noch, aber du musst das nicht. Selbst an dieser Stelle sagt Gott noch, ich lasse dir die Freiheit, das anzunehmen oder dich sogar gegen das Leben zu entscheiden. Welchen Wert muss Gott der Freiheit beimessen? Ich habe vor einigen Jahren mal ein paar Tage Ahnenforschung betrieben. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich meine Herkunft auf eine lange Reihe hinterbommerscher Kuhhirten und Bauernlümmel zurückführen kann. Das hat den Nachteil, dass man intellektuell manchmal ein bisschen begrenzt ist. Es gibt Menschen, die sind wesentlich schlauer als ich. In der Mathematik zum Beispiel, da endet mein Vorstellungsvermögen bei Millionen, vielleicht Milliarden, gerade noch so, mit viel Mühe. Aber was Trillionen oder Quadrilliarden sind, keine Ahnung. Da kann ich maximal noch die Nullen zählen, aber vorstellen kann ich mir da nichts. Es gibt Menschen, die können das. Aber eins tröstet mich. Irgendwann kommen auch die an ihre Grenze. Und in der Mathematik gibt es da so ein Zeichen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben. Das ist das Zeichen für unendlich. Und spätestens da sind dann auch die größten Denker der Menschheit mit ihrem Vorstellungsvermögen am Ende. Unendlich, das ist wie ewig. Und Paulus sagt den Philippern, Jesus Christus hat den Weg frei gemacht, damit ihr zu Gott kommen könnt. Damit ihr mit Gott leben könnt in Ewigkeit. Das ist mehr, als ein Mensch sich vorstellen kann. Und alles, was ihr tun braucht, ist dieses Geschenk dankbar anzunehmen. Das nicht zu tun und stattdessen Gebote halten zu wollen, ist scheiße. Aber wenn sie das annehmen, wirklich an sich heranlassen, sich mehr und mehr davon bestimmen lassen, dann haben sie gewonnen. Den größten Gewinn ihres Lebens. Amen.